Hallo, liebe Bücherfreunde. Heute geht es mal wieder nur um Frauen. Frauen, die ein bisschen anders waren, mutiger, die sich nicht mit ihrer Rolle der fürsorglichen Hausfrau abfinden wollten. So zum Beispiel Maria Callas. Sie war eine Jahrhundertsängerin, deren Gesang bis heute ergreift. Sie war eine Ikone weit über die Musikwelt hinaus. Maria Callas verkörperte, radikaler als alle anderen Sängerinnen vor und nach ihr, was Oper bedeutet. Passion, Pathos, Leidenschaft. In ihrer aufregenden, klugen und glänzend geschriebenen Biografie mit dem Titel Maria Callas folgt Eva Gesine Bauer dem Leben einer Künstlerin, die ans Äußerste ging, und erkundet, was sie so einzigartig machte. Nach dem Auftritt der 30-jährigen Maria Callas als Medea an der Scala war Franco Zeffirelli unfähig, sich zu bewegen. Etwas Unerhörtes war geschehen. Die Welt der Oper hatte sich verändert. Es gab nun so etwas wie eine neue Zeitzählung, V.C. und N.C., vor Callas und nach Callas. Maria Callas sprengte als Künstlerin Konventionen und triumphierte vor allem in tragischen Rollen. Dabei verband sie eine fast unheimliche technische Perfektion mit einer Intensität des Ausdrucks, die betroffen machte. Doch die Risse und Widersprüche, die sie in ihren Figuren spürbar machte, prägten auch ihr Leben. Eva Gesine Bauer schildert ihren Konflikt mit der Mutter, ihren Hunger nach Liebe und Anerkennung, ihren von unbedingtem Willen gezeichneten Aufstieg und die Jahre ihres größten Ruhms. Sie erzählt von Skandalen, die sie verfolgten, und den Männern in ihrem Leben, ihrer glücklosen Ehe, ihrer tragischen Liebe zu Aristoteles Onassis, ihrer Schwärmerei für Luchino Visconti und der Leidenschaft für Pier Paolo Pasolini. Das Drama ihres Lebens und ihre tragische Kunst waren nicht voneinander zu trennen. Sie machten sie groß, am Ende einsam und bis heute unvergessen.
Als Maria Meneghini Callas im Mai 1950 in Mailand das Flugzeug nach New York bestieg, sah das für manche aus wie eine Flucht. Vor dem, was genau 3 Monate zuvor, am 12. Februar, in Mailand passiert war. An diesem Tag hatte sie ihr Ziel erreicht, jenes Ziel, das sie sich schon als 13-Jährige gesteckt hatte. An allen großen Häusern Italiens hatte sie bereits Hauptpartien gesungen, in Rom und Neapel, in Venedig, Florenz und Catania, nur an der Mailänder Scala nicht. Jeder erklärte es sich anders. Meneghini damit, dass sie Schützling von Serafin war und der Mailänder Intendant Antonio Ghirighelli als Toscanini-Anbeter Serafin nicht mochte. Serafin damit, dass Ghirighelli, von Beruf Lederfabrikant, ein grober Klotz war, versiert im Geldverdienen, desinteressiert an Musik. Die Verehrer von Toscanini, mit 83 nach wie vor gefürchtet und mächtig, erklärten es sich damit, dass ihm die Stimme von Maria Callas nicht gefiel und er die von Renata Tebaldi bevorzugte. Die hatte er zwar niemals als Engelsstimme bezeichnet, doch jeder behauptete, er habe ihr das Prädikat Voce d'Angelo verliehen. Es gab auch keinen Beweis dafür, dass er die Stimme von Callas mit Essig verglichen hatte, dennoch kursierte das Gerücht. Dass sie an jenem 12. Februar endlich das Ziel ihrer Wünsche erreichte, war keiner Einsicht zu verdanken, nur dem Zufall. Renata Tebaldi, die nach 7 Auftritten als Aida bereits zur neuen Königin der Scala ausgerufen wurde, hatte die übrigen 3 absagen müssen. Gott war wieder einmal gerecht, befand Maria Callas. Die Bedingungen für einen Sieg waren günstig. Das Ensemble mit Cesare Siepi, Mario del Monaco und Fedora Barbieri war erstklassig, die anwesende Prominenz ebenfalls.
Sprecherin ist Silvia Schneider und die Spieldauer beträgt 18 Stunden und 48 Minuten. Das 2. Buch, Die Pionieren im ewigen Eis, widmet die Autorin Agnes Imhof der US-amerikanischen Polarforscherin und Schriftstellerin Josephine Parry. Sie gilt als die erste weiße Frau, die in der Arktis überwintert hat. Grönland, fremde Schönheit und die raue Heimat der Inuit. Voller Neugier und Lust auf Abenteuer bricht Josephine Parry 1891 zu ihrer größten Arktis-Expedition auf. Sie ist überglücklich, ihren Mann Robert begleiten zu dürfen. Im ewigen Eis schließt sie eine tiefe Freundschaft mit der Inuk Anakitok. Und durch ihre akribischen Tagebucheinträge gelingt es ihr sogar, einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten. Als sie schwanger wird, ist Josephines Glück perfekt. Allerdings hat sich die Beziehung zu Robert verändert, denn ihm missfällt die Eigenständigkeit seiner Frau. Kann Josephine ihre Liebe retten und gleichzeitig der Kälte und der unbarmherzigen Natur des Nordens trotzen?
Als Josephine am 6. Juni 1891 an Deck des Walfangschiffs Kite stand und die Küste der Vereinigten Staaten sich langsam im dunstigen Himmel aufzulösen schien, konnte sie es immer noch kaum glauben. Die Freiheitsstatue wuchs im Nebel direkt aus dem Wasser und hob ihre Fackel in die Wolken, während die Halbinsel von Manhattan immer unwirklicher wurde. Sie schwebte auf dem Meer wie ein sonderbares, modernes Avalon, eine mythische Welt des Luxus, der versiegte wie ein Traum. Nun gab es nur noch die Realität der Holzplanken, das Knarren der Taue und das Schnauben des Dampfantriebs. Es wird Zeit für die erste Besprechung. Hier an Deck wirkte Bert in seiner Marineuniform wie ein Fisch im Wasser, in seinem eigentlichen Element. Er nahm sofort wieder den wiegenden Gang des langjährigen Seemanns an. Unter ihnen hämmerten die Maschinen und die Segel waren gesetzt. Wie die meisten modernen Walfänger hatte die Kite außer dem Dampfantrieb noch drei Masten und zusätzliche Klüver und Stacksegel. Hoch oben im Mastkorb hockte der Schiffsjunge. Überall hingen aufgerollte Taue. Die straff gespannten Wanten knarrten. Der Geruch des Meeres und des Dampfs aus dem einzigen Schlot mischte sich mit dem von Öl und der Seife, mit der das Deck geschrubbt wurde. »Kommst du mit hinunter?« Josephine konnte die erste Nacht in einer schwankenden Koje kaum erwarten. Es versprach so romantisch zu werden. Die Planken unter ihnen, das enge Bett, höhlenartig unter das zweite gequetscht, die an der Decke baumelnde Lampe mit ihrem spärlichen Licht, gerade genug, um die Muskeln an Birds sich rhythmisch bewegenden Schultern zu sehen, und draußen, vor dem einzigen Bullauge, nur der Ozean als Zeuge.
Sprecherin ist Veronika Suter. Und die Spieldauer beträgt 10 Stunden und 10 Minuten. Josephine Cecilia Diebitsch wurde am 22. Mai 1863 als Tochter deutscher Einwanderer in den USA geboren. 1891 begleitete sie ihren Ehemann Robert Edwin Perry. Er lebte von 1856 bis 1920 auf Expeditionen in die Arktis. Er war besessen von der Idee, als erster den Nordpol zu erforschen und brach immer wieder nach Grönland auf. Im Jahr 1893 erschien ihr Tagebuch My Arctic Journal, A Year Among Icefields and Eskimos, in dem sie das Zusammenleben mit den Inuit-Frauen und deren für sie manchmal fremdartigen Gebräuche schilderte. So entstand der erste fundierte Bericht über das Leben der indigenen Menschen im Norden Grönlands. Josephine Perry starb am 19. Dezember 1955 in Portland, Maine. Das waren meine Buchvorstellungen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal, Angela Schmielewski.